Ganz herzlich willkommen, da sind wir mal wieder mit Meinons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du da bist, Alfred.
Ja, schön. Schön, dass du auch da bist.
Das freut mich, wenn du dich freust. 8 Werte hast du uns heute mitgebracht, über die wir sprechen wollen. Wir starten mit Tesla in die Sendung. Das sehen wir jetzt auch gleich in den beeindruckenden Chart. 100% in ein paar Wochen hat der Wert zulegen können. Jetzt gab es schon wieder Neuigkeiten zu Preisen. Diesmal geht es aber auch nicht um Preissenkungen, sondern Anhebungen. Das Model Y in den USA, da wurden die Preise erhöht.
Genau, vielleicht mal ganz kurz zum Chart. Wir haben es ja gerade schon gesagt, es ist eigentlich erstaunlich, wenn sich eine Aktie verdoppelt oder fast verdoppelt, dass sie immer noch nicht über der 200-Tage-Linie ist. Da sieht man mal, wie weit Tesla vorher gefallen ist. Meiner Ansicht nach zu Unrecht, aber darüber kann man sich lange streiten. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf einem Niveau, das zumindest wieder halbwegs fair ist. Aber ich glaube, auch wenn es jetzt kurzfristig vielleicht ein bisschen seitwärts geht, langfristig ist da noch viel, viel mehr möglich. Und ich glaube auch ganz sicher, dass wir die alten Höchststände von $400 wieder sehen werden, wenn jetzt auch nicht in den nächsten Wochen.
So wird es nicht weitergehen.
So, jetzt zu den Preiserhöhungen. Tesla hat ja die Preise für das Model Y vor allen Dingen massiv gesenkt vor einigen Wochen weltweit. Und jetzt hat man die Preise in den USA wieder etwas angehoben, was ganz einfach daran liegt, dass die Förderung in den USA bei SUVs jetzt bis 80.000 geht. Vorher war sie auf 55.000 beschränkt. Da musste Tesla die Preise senken, um da runterzukommen. Also musste nicht, aber man hat es eben gemacht. Und jetzt konnte man wieder ein bisschen anheben. Das hat vielleicht auch so ein bisschen den psychologischen Faktor, dass nach den Preissenkungen haben ja viele gesagt, jetzt kann ich mir günstig ein Auto kaufen, aber vielleicht geht es sogar noch weiter runter. Jetzt hat man ein bisschen angehoben und jetzt bringt man die Käufer so ein bisschen unter Druck, indem man sagt, ja, wir können noch wieder raufgehen. Also wenn ihr kaufen wollt, dann macht mal schnell. Grundsätzlich, jetzt hat sich die Meinung durchgesetzt, dass diese gesenkten Preise natürlich dann doch eher gut sind, weil Tesla mit den Margen zurechtkommt und weil die Nachfrage extrem gestiegen ist. Das wurde an vielen Zahlen deutlich und auch die Analysten haben sich positiv geäußert. Unterm Strich am Ende, jetzt hat Wedbush gestern nochmal das Kursziel angehoben von 200 auf 225. 200 haben wir ja jetzt auch schon fast erreicht. Und auch nochmal als Begründung gesagt, die 1,8 Millionen Autos, die man dieses Jahr verkaufen will, das werde man locker schaffen und auch gut möglich, dass die 2 Millionen Autos, die dann Elon Musk in Aussicht gestellt hat, dass die auch erreicht werden können.
Da sehen wir nochmal die Verkäufe.
Genau, da sehen wir die vom letzten Jahr, die Verkäufe weltweit. Und zwar nach Herstellern. Ich hätte jetzt eigentlich erst die andere Grafik haben wollen, aber
vielleicht kommt sie jetzt runter.
Ja, genau. Das sind nämlich die Elektroautoverkäufe in den letzten Jahren weltweit. Das letzte Jahr waren wir bei über 10 Millionen, 10,5 Millionen. Davon 73% rein Elektroautos und das Blaue sind die Plug-in-Hybride, die ich eigentlich gar nicht mehr dazu zählen möchte, weil es sind eben keine Elektroautos, es sind Verbrenner mit einer Mini-Batterie. Aber wir haben jetzt einen weltweiten Marktanteil von 13%. Rein elektrisch liegen wir bei 10%. Das ist zwar immer noch wenig, aber man sieht natürlich schon, diese Steigerungsraten sind enorm. Das ist tatsächlich exponentiell das Wachstum. Das wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht so weitergehen. Das Wachstum im letzten Jahr lag bei 55% bei Elektroautos. Das werden wir dieses Jahr wohl nicht ganz schaffen, weil der ganze Automarkt wahrscheinlich sehr schlecht laufen wird. Und Elektroautos hatten wir natürlich im letzten Jahr einen riesen Schub, auch nochmal zum Jahresende, auch in Deutschland wegen gestrichenen Förderungen. Mal gucken, in diesem Jahr Wachstum werden wir haben, aber vielleicht im Bereich so eher 30-40%.
Dann schauen wir nochmal auf die andere Grafik zurück, wo wir jetzt die einzelnen Autobauer.
Genau, da sieht man mal, auch hier wieder, grün sind rein Elektroautos und das blaue sind Plug-in-Hybride. Da sieht man bei BYD ungefähr Hälfte, Hälfte. Man kam auf über 1,8 Millionen insgesamt. Rein Elektroautos hat man fast die Million erreicht. Das Beeindruckende ist hier das Wachstum, 211%, also die Zahl verdreifacht. Tesla, nur Elektroautos, kam auf 1,3 Millionen, 40% Wachstum. Da muss man mal immer im Hinterkopf haben, 55% ist der Markt gewachsen. Wer ist drunter, wer ist drüber? Und da sieht man dann auf Platz 3 Volkswagen nur ein Wachstum von 10%. Und das ist natürlich schon sehr wenig. Deutlich unter dem Markt. Und gerade in China tut man sich extrem schwer. Da hat man einen Marktanteil von unter 3%. Das ist ja der größte Markt von diesen 10 Millionen Elektroautos, wurde über die Hälfte in China verkauft. Also der Markt, den muss man haben und den hat Volkswagen nicht. Nee, ich wollte noch die
Wir wollten die Autobauer so anschauen, genau.
Genau, da kann man noch mal sehen, wer da noch so kommt. GM, das ist inklusive Wuling, das ist vor allen Dingen Wuling, das ist dieser kleine chinesische Wagen, Kleinwagen, der sich sehr gut verkauft. Ja, und dahinter sieht man dann auf den hinteren Plätzen BMW Group, auch nur mit 30% Wachstum, auch Hälfte Plug-in-Hybride und auch Mercedes, relativ schwach, auch nur 20% Wachstum. Und ganz unten, und das ist eigentlich das Erschreckendste, ich glaube auf Platz 18 oder 19 kommt dann Toyota. Gerade einmal 100.000 Elektroautos verkauft, davon eine größere Plug-in-Hybride. Und der Marktanteil, oder es war sogar ein schrumpfendes Wachstum. Also die Absätze sind geschrumpft, so muss man sagen. -13% im Vergleich zum Vorjahr. Also Toyota hat diesen Markt komplett verschlafen. Und man will da jetzt Gas geben, hat ja auch einen neuen Chef. Aber das sieht schon sehr traurig aus.
Wird schwer, an diese Zahlen der Konkurrenz ranzukommen wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich, vor allem, wenn die vorne auch weiterhin so ein Wachstum vorlegen. Und ich bin mal gespannt, wie das in diesem Jahr ausgeht, wer da gut vorankommt, wer die richtigen Modelle hat und auch die richtigen Preise.
So. Da sind wir wieder bei Tesla.
Da sind wir wieder bei Tesla. Genau, so schließt sich der Kreis. Da ist jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, nach fast 100% innerhalb von wenigen Wochen ist natürlich jetzt mal eine Konsolidierung durchaus möglich und eigentlich auch überfällig. Aber sagen wir mal so, wer jetzt Tesla unbedingt kaufen will, sollte vielleicht jetzt mal ein paar Tage abwarten. Aber es gibt jetzt auch keinen Grund, die Aktie zu verkaufen. Denn ja, das ist, glaube ich, erst der Anfang gewesen einer Aufwärtsbewegung.
Dann schauen wir auf Apple. Da haben wir letzte Woche im Vorfeld der Zahlen kurz drüber gesprochen. Mittlerweile wurden die Zahlen vorgelegt. Was ist deine Meinung zum Zahlenwerk, zum
Ausblick? Ja, die Zahlen waren tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Apple hat zum ersten Mal seit mehreren Jahren einen Umsatzrückgang gehabt. Aber das war vorher auch erwartet worden. Aber auch die Erwartungen wurden nicht erreicht. Das gab es auch sehr lange bei Apple nicht. In den letzten 20 Jahren wurden, glaube ich, nur dreimal die Erwartungen verfehlt. Und das hat man jetzt geschafft, in Anführungszeichen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das lag natürlich nicht daran, dass die Nachfrage so schwach war, sondern es lag vor allen Dingen daran, dass man das iPhone 14 nicht so produzieren konnte, wie man gerne gewollt hätte. Und man hat Besserung ausgerufen. Und das kam dann bei den Anlegern doch wieder ganz gut an. Die Aktie hat erst negativ reagiert, hat dann ins Plus gedreht und hat den Anstieg fortsetzen können, den man ja seit Jahresbeginn hat. Und das Besondere bei Apple ist ganz einfach, und diese Zahlen sind wirklich beeindruckend, das sind die Zahlen 15, 48 und 85.
Das nicht die Zahlen von Lost, nein.
Also Apple hat im letzten Jahr beim Smartphone-Markt einen Marktanteil gehabt von 15%, was die Geräte angeht. Das ist Rekord gewesen für Apple. Und man macht mit diesen 15% verkauften iPhones aber 45% des gesamten Smartphone-Umsatzes auf der Welt. Und 48% vom Umsatz und 85% des gesamten Gewinns. Das heißt mit 15% Marktanteil 85% des Gewinns. Und das zeigt sehr eindrucksvoll, wie profitabel Apple ist und wie teuer man seine Geräte verkaufen kann und trotzdem eine hohe Nachfrage hat. Und es spricht auch nichts dagegen, dass sich das nicht fortsetzen wird.
Aber spricht auch dafür, dass man natürlich sehr angewiesen ist auf die Verkaufszahlen des iPhones und weniger
andere Standbeine. Ja, immer noch 60% des Umsatzes mit dem iPhone. Beim Gewinn ist es natürlich noch sogar deutlich mehr. Klar, man ist darauf angewiesen, aber man hat natürlich auch andere Produkte. Insoweit, es war mal schlimmer, die Abhängigkeit vom iPhone, es hat sich ein bisschen verbessert. Aber Apple jetzt auch über der 200-Tage-Linie, auch das sieht ganz gut aus. Aber auch hier nach dem Einstieg vielleicht erstmal eine kleine Konsolidierung.
Dann schauen wir auf Ørsted, die 2022 ein Rekordjahr hinter sich haben, aber auch für 2023 optimistisch sind. Weiter steigende Gewinne haben sie in Aussicht gestellt.
Genau, Ørsted hat ja letztes Jahr gelitten. Man sieht es auch ganz gut am Kursverlauf, vor allen Dingen unter den gestiegenen Rohstoffpreisen. Und da ist jetzt Entspannung in Sicht. Heute kam übrigens noch Goldman Sachs mit einer Kaufempfehlung, was besser gesagt mit der Kurszielanhebung auf 765 dänische Kronen sind ungefähr 103 Euro. Immerhin. Ørsted ist natürlich ein ganz großer Gewinner der Energietransformation, weil Windanlagen, Offshore-Windanlagen sind extrem wichtig, weil sie eben sehr konstant Energie liefern im Vergleich zu Onshore-Windanlagen, also Windanlagen an Land. Und man lebt natürlich von Großprojekten und da ist man an einigen größeren Sachen dran. Und ich sage mal, nach diesem schwierigen Jahr, Ørsted hat jetzt schon zwei schwierige Jahre hinter sich, ist, glaube ich, jetzt allein durch das politische Umfeld, was sich natürlich massiv verändert hat, und jetzt auch durch die besseren Preise, Besserung in Sicht insgesamt. Und man hat jetzt mit den Zahlen sogar ein bisschen enttäuscht, aber der Ausblick war dann wiederum ja auch nicht ganz so gut, aber es ist noch Luft nach oben. Insoweit im Moment ist es eine ganz interessante Chance, weil Ørsted ist on Offshore Wind die absolute Nummer eins und wie gesagt, da führt kein Weg dran vorbei.
Wo natürlich, also in den Energiemix müssen wir dann auch die Solarbranche noch mit einbeziehen. Das tun wir jetzt hier exemplarisch mit SMA Solar. Ja. Was spricht denn hier für noch vielleicht weiter steigende Kurse, trotz dieses starken Anstiegs, den wir zuletzt
schon gesehen haben? Das ist eigentlich genau das umgekehrte Chartbild. Ørsted letztes Jahr quasi nur gefallen. SMA Solar letztes Jahr fast nur gestiegen, zum Jahresende nochmal richtig Gas gegeben und dann zum Jahresanfang nochmal einen Satz nach oben, da gab es einige Kaufempfehlungen. Jetzt kann man natürlich sagen, so eine Aktie jetzt noch kaufen nach dem Anstieg ist vielleicht auch schon zu teuer. Ist sie nicht, denn SMA Solar hat auch Probleme gehabt, schon im letzten Jahr massive Probleme sogar, was Lieferengpässe anging. Man hat keine Chips bekommen, das hat man jetzt in den Griff bekommen. Und jetzt dürften in den nächsten, vielleicht nicht mehr in dieser, aber in der nächsten Woche wahrscheinlich Zahlen kommen. Und die werden meiner Ansicht nach sehr gut. Denn wir haben einen extremen Solarboom, nicht nur in Deutschland, aber allen voran auch in Deutschland. SMA ist natürlich in Deutschland sehr aktiv und einer der wichtigsten Märkte. Aber auch weltweit ist das vierte Quartal extrem gut gelaufen. Und das wird sich auch in den Zahlen niederschlagen. Und auch der Ausblick für 2023 kann eigentlich nur gut ausfallen. So ein bisschen mehr Klarheit hat man vielleicht dann schon heute Abend, weil heute Abend Enphase Energy seine Zahlen vorlegt. Enphase Energy macht ja auch Solarwechselrichter. Vielleicht nochmal so als Vergleich, Enphase ist 10-mal so hoch bewertet wie SMA Solar, macht aber nur 2,5-mal so viel Umsatz. Da sieht man mal diesen Abstand, der von der Bewertung da ist, was natürlich daran liegt, dass SMA Solar auf der Gewinnseite ein Problem hatte. Man hat ist sogar in die Flusszone gerutscht zeitweise. Auch das ist wieder besser geworden. Insoweit glaube ich tatsächlich, wenn die Zahlen und der Ausblick kommen, dass wir aus dieser Seitwärtsbewegung, die wir jetzt da seit 3 Wochen haben, eher nach oben rausgehen. Nächstes Ziel ist dann die Marke von 100. Das ist das Allzeithoch, das SMA Solar erreicht hat im Jahr 2010. Kurz nach dem Börsengang, ist schon sehr, sehr lange her. Damals gab es ja diesen großen Solarboom in Deutschland. Jetzt haben wir einen Solarboom weltweit und SMA Solar hat wieder Marktanteile gewonnen, steht wieder gut da und soweit ist auch schon beeindruckend, dass, jetzt habe ich da alles zugemalt, aber dass nach diesem Anstieg die Aktie sich da oben hält. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen und soweit glaube ich, dass tatsächlich mit guten Zahlen, im guten Ausblick
der Ausbau wieder das Allzeithoch in den Fokus rückt. Da sind wir gespannt, wenn es gelingt und dass es danach nicht so schnell wieder abwärts geht wie damals vor 13 Jahren.
SMA Solar ist eine Aktie, die kann sich auch vervielfachen. Also wie gesagt, wenn sich SMA Solar verzehnfacht, ist sie immer noch günstiger als Enphase Energy. Und das ist schon mal ein Wort.
Viel Fantasie spielt natürlich auch mit, wenn wir auf Freier Battery blicken, weil da haben wir ja noch nicht, also da steht noch nichts in den Büchern, was man dem Anleger mit an die Hand geben kann. Aber die Fantasie ist ja das, was hier gespielt wird. Der Wert hat sich ein bisschen erholt. Von dieser Erholung ist aber schon wieder nicht mehr viel übrig.
Das stimmt. Es ist natürlich schwierig, Freier Battery zu bewerten. Es gibt im Prinzip zwei Extremansichten. Die eine hat jetzt Morgan Stanley gebracht, die ja eigentlich sehr positiv waren für Freier Battery, die dann vor einigen, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen gesagt haben, wir Stufen von Kaufen auf Halten herunter, Kursziel halbiert von $26 auf 13, immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs. Aber man hat auf einmal gesagt, ja, was ist denn, wenn die mit der Ausführung, mit dem Bau ihrer Fabriken nicht zurechtkommen, die werden nochmal Geld brauchen. Das kann man natürlich alles sagen, stimmt doch alles, es gibt Risiken, wobei die bei Freier Battery nicht ganz so groß sind. Man hat viel Liquidität, man hat eine Kapitalerhöhung gemacht, man hat auch Fremdfinanzierung schon sichergestellt. Also eigentlich ist der Bau der ersten Gigafactory, das ist alles in trockenen Tüchern. Da hat man auch schon mehrstellige Milliardenaufträge, also ich glaube über $3 Milliarden an Aufträgen gesammelt, teilweise auch schon feste Aufträge. Also das ist eigentlich relativ abgesichert. Aber dennoch kann man natürlich diese Risiken in den Vordergrund stellen oder man kann sagen, das werden die schon schaffen und sie werden Anfang 2024 mit der Produktion beginnen. Die zweite Gigafactory ist auch schon geplant und wenn das alles funktioniert, dann habe ich eine Firma mit 2-3 Milliarden Dollar Umsatz und die kann ich eben nicht mit einer guten Milliarde bewerten, sondern deutlich höher. Soweit, ich bin eher der Verfechter der zweiten Strategie, der zweiten Theorie, dass Freier Battery einer der größten Batteriehersteller werden wird. Wahrscheinlich schon in anderthalb bis zwei Jahren. Und dann haben wir Bewertungen wahrscheinlich von 10 Milliarden. Und das ist dann ein potenzieller Verzehnfacher. Und darum finde ich das Niveau wirklich erschreckend günstig. Also unter 10, das ist im Sonderangebot quasi.
Ja, wer deinen Ausführungen, deinem Optimismus, sag ich jetzt mal so, Glauben schenken mag, der hat hier eine gute Einstiegsgelegenheit.
Ja, weil man muss natürlich bei dieser Aktie auch zukünftig mit extremen Kursschwankungen leben. Die Aktie wird sich immer mal wieder halbieren. Das ist eigentlich bei allen Wachstumswerten so gewesen. Man kann sich ja mal einen historischen Chart von Amazon anschauen. Die ist sogar mal 90% gefallen. Also das ist normal bei solchen Werten. Das ist eben die Wette auf die Zukunft. Und ich habe eben größere Risiken, je früher ich dabei bin. Und deswegen kann das auch mal in die andere Richtung ausschlagen. Das Pendel, das Risikopendel sozusagen.
Dann schauen wir auf American Lithium. Wie steht es da ums Risiko? Es gab ja positive Neuigkeiten zu einem Projekt. Also da jetzt erstmal wieder was, das Pendel schlägt auf die gute Seite.
Ja, die Aktie hat sich vorher schon gut entwickelt. Aber und jetzt kommt das große Aber. Wir haben jetzt einen Kurs von knapp 3 Euro. Das ist ein Börsenwert von 700 Millionen Dollar. Und jetzt ist das Projekt bewertet worden. Das große Projekt, was American Lithium in Nevada hat, das TLC-Projekt. Da gab es die vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse. Kapitalwert sind 3,26 Milliarden Dollar. Und das ist aber eigentlich zu niedrig sogar noch. Es klingt schon ziemlich viel, aber es ist ein Lithiumpreis angesetzt in dieser Analyse von 20.000 Dollar, also ein Lithiumverkaufspreis 20.000 Dollar pro Tonne. Wir haben aber einen Marktpreis im Moment von eher 50.000 bis 60.000, in China am Spotmarkt sogar 70.000, also zumindest den doppelten Preis, 40.000, hätte man locker nehmen können. Also dann würde sich der Kapitalwert sogar auf über 6 Milliarden erhöhen. Dazu kommt noch, dass überraschend man nicht nur Lithium fördern kann auf dem Projekt, sondern auch Magnesiumsulfat. Und Magnesiumsulfat wird eingesetzt als Düngemittel hauptsächlich. Und die Kosten auf dem Projekt pro Tonne sind eigentlich bei 7.400 Dollar. Aber durch dieses Beiprodukt, was man dann verkaufen kann, sinken sie fürs Lithium auf nur noch 817 Dollar pro Tonne. Und bei einem Verkaufspreis, selbst wenn ich nur 20.000 annehme, ist es natürlich eine enorme Gewinnspanne. Also deutlich besser als gedacht, die Analyse. Die Reaktion am Aktienmarkt ist aber ausgeblieben, weil eben dieser Anstieg erstmal verarbeitet werden muss. Aber im Grunde, wenn ich das ganz konservativ bewerte, das Projekt, wenn ich gar nicht mal die 3 Milliarden nehme, sondern ein bisschen weniger, dann habe ich auf jeden Fall, das ist eine Verdreifachung, 10 Euro ist eigentlich so die Untergrenze, die die Aktie jetzt haben sollte. Zumal das Projekt ja auch in den USA liegt. Das hat zwei Vorteile. Zum einen ist es natürlich heiß begehrt. GM hat sich jetzt an Lithium Americas beteiligt. Auch andere Hersteller wollen natürlich Lithium-Projekte vor Ort haben. Und man kriegt natürlich noch ordentlich Förderung. Wenn man das beantragt, ich glaube, das läuft sogar schon, dann kann sich der Staat oder wird sich der Staat bis zu 50% an den Kosten beteiligen. Also das sind viele Vorteile, die man hat. Und die Aktie auf dem Niveau ist, finde ich, wird sie geradezu verschenkt. Es klingt ein bisschen blöd, wenn eine Aktie sich mehr als verdoppelt hat in kurzer Zeit. Aber diese Wirtschaftlichkeitsanalyse ändert doch eigentlich alles. Zumal jetzt auch klar ist, wie wertfaltig das Projekt ist. Übrigens noch eine Zahl, der Cashflow wird bei knapp 600 Millionen Dollar pro Jahr liegen. Auch da kann ich jetzt mir überlegen, zehnfacher Cashflow-Bewertung bin ich bei 6 Milliarden. Also die Grenzen sind sehr hoch oder die Maßstäbe. Und ich bin gespannt. Ich denke immer schon, dass da die Telefone schon klingeln bei American Lithium. Da gibt es wahrscheinlich schon die ersten Interessenten, die da
die anklopfen. Und die, ja, vielleicht Angebote oder zumindest wo diskutiert wird.
Da bin ich relativ sicher.
Okay, wir werden es weiter verfolgen natürlich. Also da hat man jetzt nicht positiv unbedingt auf die neuesten Neuigkeiten reagiert, was die Aktie angeht. Ja. Beim nächsten Wert gab es eigentlich immer nur schlechte Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten. Ja. Und trotzdem hat Bed Bath & Beyond schon 60% in diesem Jahr zugelegt.
Also das ist ja eine Meme-Aktie. Man sieht es eigentlich auch, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, was da immer so passiert. Auch das jetzt, was man kaum im Chart erkennen kann, das war jetzt eine Verdopplung fast gestern. An einem Tag, an dem die Firma, übrigens, Bed Bath & Beyond ist ja eigentlich ein ganz langweiliger Laden. Es ist ein Haushaltswarenverkäufer, ein Einzelhändler, nicht spannend, aber eben in den Fokus gerückt durch diese Leerverkaufsspekulation, stark leerverkauft und dann presst man diese Leerverkäufer raus. Gestern ist die Aktie teilweise um über 100% gestiegen, am Ende waren es noch gut 90%. Obwohl man an dem Tag gesagt hat, dass man durchaus pleite gehen könnte. Das ist natürlich erstaunlich. Aber auch dabei haben wir die Spekulation, es sind viele Hedgefonds natürlich investiert auf fallende Kurse. Pleitekandidaten sind da immer sehr beliebt. Vor allen Dingen Pleitekandidaten, die noch ein paar hundert Millionen Dollar wert sind. Da ist eben noch Fleisch dran. Das hat die Anleger nicht gestört. Die haben die Aktie nach oben getrieben. Und dann kam aber nachbörslich die Meldung, dass man diesen höheren Kurs nutzt und eine Kapitalerhöhung machen wird, eine Milliarde Dollar, um die Insolvenz abzuwenden. Man hat ja schon einige Kredite nicht bezahlen können. Und daraufhin ist die Aktie dann nachbörslich wieder 30% eingebrochen. Also vogelwild, für Trader natürlich perfekt, wenn man da das richtige Timing hat. Ich weiß nicht, wer das schafft, aber an einem Tag, wo die Insolvenz angekündigt wird, quasi steigt die Aktie. Danach, wenn die Rettung quasi da ist, fällt sie wieder. Das ist schon herausfordernd, da die richtige Seite zu erwischen.
Wobei aber, ja diese Insolvenz ja schon länger im Raum steht. Also das, ja, ist ja schon, das, ja, droht ja schon seit Wochen, ja, ja, Monaten.
Das lässt, ich glaube auch nicht, dass sich das verhindern lassen wird. Ich weiß auch nicht, wer da, man hat von dieser Milliarde wohl schon 200 Millionen zusammen, keine Ahnung, wer da investiert, vor allem so viel Geld, muss man auch haben.
Also es ist spannend zu beobachten, vielleicht auch, wie du sagst, für Trader, aber
das, ja, als Investment quasi ist es natürlich nichts. Nein, natürlich nicht.
Ja, gehandelt wird diese Aktie wahrscheinlich auch en masse auf Robinhood beispielsweise. Die werden diese Woche noch am Mittwoch nachbörslich, genau, Zahlen vorlegen.
Das ist genau mein Gedankengang gewesen. Ja. Weil nämlich tatsächlich die Privatanleger sind wieder da. Das ist Fakt. Das sieht man an solchen Aktien wie Bed Bath & Beyond. Auch AMC und GameStop sind wieder voll im Rennen. Die Meme-Aktien sind zurück. Und nochmal, es wird ja nicht nur wild gezockt, sondern es wird auch investiert. Auch Tesla wurde massiv gekauft, Apple wurde gekauft. Robinhood bietet ja auch Sparpläne an, auch Altersvorsorge. Also es wird auch viel gespart bei Robinhood und insoweit profitiert man von diesem zunehmenden oder wiederkommenden Interesse der Privatanleger an Aktien. Auch Kryptos kommen ja wieder etwas mehr, auch das bietet Robinhood ja an. Das Optionsgeschäft, das auch sehr profitabel ist, was auch viele in den USA machen, da gibt es ja keine Zertifikate, sondern da werden direkt Optionen gehandelt, auch da profitiert Robinhood. Und als ob das nicht schon genug wäre, profitiert man auch noch von den steigenden Zinsen. Man hat im letzten Quartal, im dritten Quartal, die letzten Zahlen, 128 Millionen Dollar an Zinseinnahmen gehabt. Das war ein Drittel des gesamten Gewinns. Die haben sich verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr und das wird im vierten Quartal eher noch besser werden. Das ist ganz einfach das Geld, was nicht angelegt ist. Dafür bekommt man jetzt ordentlich Zinsen und das ist eine gute Einnahmequelle. Also man profitiert von den steigenden Zinsen und vom wieder aufkommenden Aktieninteresse. Und ja, die Aktie hat sich eigentlich auch schon schön entwickelt, aber so richtig Gas geben wird sie wahrscheinlich erst, wenn hier bei knapp über 12 dieser Widerstand oder das letzte Zwischenhoch überschritten wird.
Dann drückt wieder hier das Hoch aus dem April.
Genau, wir waren ja auch schon mal, ich glaube, bei über 50 Dollar kurz nach dem Börsengang.
Jetzt ist ja morgen mit den Zahlen vorgelegt, Mittwoch, vor den Zahlen noch einsteigen oder lieber mal die Bilanzvorlage abwarten? Ach
doch, das würde ich in dem Fall schon machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Zahlen sonderlich schlecht werden, denn das ist das vierte Quartal. Klar, war jetzt kein besonders gutes, aber vielleicht gibt man auch schon mal so einen kleinen Ausblick, wie jetzt das Jahr gestartet ist. Man hat ja die Zahlen vom Januar sicherlich schon vorliegen und die werden sicherlich nicht schlecht sein.
Gut, dann schauen wir vielleicht danach nochmal drauf. Das war es aber schon wieder für heute. Genau. Dankeschön, Alfred. Ja. Ja, danke auch euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.